SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Das Klima ändert sich und die Wetterextreme nehmen zu. Starkregen, Überflutungen, Gewitter mit Hagel und mit Sturmböen. Für Bastian Werner bedeutet das mehr Arbeit und mehr Abenteuer. Werner ist Wetter- und Naturfotograf und als sogenannter Sturmjäger immer sehr nah dran an meteorologischen Ausnahmezuständen. Sein letzter Ausflug?
Tatsächlich war das von Samstag auf Sonntagnacht letztes Wochenende. Da ist eine Gewitterfront rübergezogen, kam von Frankreich rüber, ein bisschen durch Elsass, durch den Pfälzerwald und dann weiter so Richtung Heidelberg rüber, Heilbronn, die Ecke. Und über Stuttgart kam noch was rüber, das kam von Straßburg hoch und ist dann so nach bis Stuttgart, einmal über den Nordschwarzwald drüber.
Sie haben sich ins Auto gesetzt und sind wohin gefahren?
Genau, einfach ins Auto rein, noch zwei Teamkollegen eingesammelt und dann sind wir los auf Tour.
Mit wie vielen Fotoapparaten?
Wie viele Fotoapparate hatten wir? Also ich hatte zwei Stück und meinen Teamkollegen jeweils einen, ja.
Wie nah an den Gewittern waren Sie dran?
Mittendrin, also wirklich mittendrin. Aber wir wollen das gar nicht, normalerweise wollen wir immer nur vorne herfahren, weil im Regen kann ich ja mit der Kamera keine Blitze fotografieren. Aha. Und deswegen eigentlich wäre es immer vorne dran. Und drin im Gewitter sind wir eigentlich meistens nur, wenn es uns eingeholt hat und dann versuchen wir wieder vorne dran zu fahren.
War es ein gefährlicher Einsatz?
Nein, das war ungefährlich. Das war weder mit großem Hagel noch mit irgendwelchen starken Sturmböen begleitet, die Gewitterfront.
Welches war Ihr gefährlichster Einsatz?
Oh, der gefährlichste Einsatz, das war, das können Sie, Sie kommen ja, haben Sie auch gesagt, Sie kommen auch aus Reutlingen, am 28.07.2020.
Nee, ich komme nicht aus Reutlingen, aus der Ecke. Ich kenne nur Reutlingen. Ach, einigermaßen
so, Sie
gut.
Kennen. Aber dann habe ich das schon missverstanden. Ja, aber aus dieser Problem. Region, ja. 28.07.2013, ist eine Unwetterfront die ganze Schwäbische Alb entlang gezogen. Die ist wirklich gekommen, hat sich so im Südschwarzwald gebildet und so die Alpkante nach Nordosten gezogen.
Ja.
Und diese Unwetterfront hatte damals 3,6 Milliarden Euro nur versicherte Summe an Schaden verursacht. Also jeder, der wohnt, der kann sich an dieses Datum erinnern. Also Dachstühle zerstört, Autos zerhagelt, ja.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass man durch einen Ort gefahren ist und es sah aus, keine Ahnung, es gibt diesen abgedroschenen Begriff wie nach dem Krieg.
Ja.
Und es gab einen Nachbarort, da war überhaupt nichts.
Absolut, das ist dann ganz, ganz lokal, wo dann diese großen Hagelkörner wirklich einschlagen.
Und Sie waren wo damals, 2013?
Wir standen direkt bei oben unter Teck, da haben wir unter der Burg Teck gestanden und haben das beobachtet, wie das eben so die Alpkante entlanggezogen ist.
Können Sie sich noch an Ihren allerersten Einsatz erinnern?
Mein allererster Einsatz, der war zum Glück so spektakulär, dass es mich direkt gefesselt hat, weiterzumachen mit dem Stormchasen. Das war 2011, da ist eine Gewitterfront, auch ganz, ganz typisch, von Frankreich über Rheinland-Pfalz gezogen und dann so nach Südhessen rüber. Das war eine sogenannte Superzelle und die hatte dann Orkanböen hervorgebracht und zwar so dermaßen, dass es hinter mir, zwar 300 Meter weiter weg, hat das Dach abgedeckt von einem Bauernhof und da lagen Teile von dem Dach daneben meinem Auto damals.
Okay.
Und ich hatte mal so einer Rollerfahrerin geholfen, vielleicht hört ihr ja gerade zu, der habe ich dann quasi noch ins Auto reingezerrt, weil die haben die Tür fast nicht mehr zubekommen und den Roller hat es dann auch wirklich in den Graben reingeschoben mit dem Wind. Das war so ein Feldweggraben, ja, das war auf jeden Fall ziemlich krasses Sache.
Und Ihr Auto ist stehen geblieben oder hat es das auch umgeworfen?
Nee, wenn man sich mit der Windrichtung parkt, dann muss das Auto das natürlich abkönnen. Ja.
Wichtiger Tipp, mit der Windrichtung parken.
Genau, Frontscheibe in die Windrichtung hilft bei Orkan.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Bastian Werner, der als Wetter- und Naturfotograf die besonderen Momente sucht und meistens auch findet. Werner fotografiert Hagelunwetter in Deutschland, Tornados in den USA und Polarlichter im Norden Norwegens. Sein ganz spezieller Tipp, Norwegen jetzt im Herbst.
Das Wetter ist noch meistens ein Ticken besser zu der Jahreszeit und ich mag es einfach landschaftlich viel lieber in die Jahreszeit. Man hat nicht komplett Nacht, das kann sehr auslaugend sein. Man sagt, man macht jetzt zwei Wochen Polarlichtreise nach Norwegen und dann mache ich das im Winter. Dann habe ich vielleicht Pech gehabt, zwei Wochen lang Schnee, jeden Tag in der kompletten Dunkelheit. Das ist nicht so schön, deswegen würde ich empfehlen, Ende September, Oktober hochzufliegen. Hat man so 12 Stunden lang Nacht, 12 Stunden lang kann man Polarlicht gucken, aber ein fantastischer Indiensommer. Die kompletten Fjorde sind golden und es ist einfach so schön in der Jahreszeit dort oben und viel, viel weniger Touristen als im Winter.
Okay, und wie ist es dann nachts, wenn man nach oben guckt?
Das ist das Fantastischste. Also wenn dann das Polarlicht kommt nachts, also ich sag mal so, ich habe schon Tornados gesehen, ich war schon am Vulkanausbruch, aber diese Erhabenheit, diese Schönheit, die man beim Polarlicht hat, das hat man nirgendwo anders bei einem anderen Phänomen, finde ich. Man steht da unten, das geht wirklich um den kompletten Himmel. Und man kann die Erdkrümmung an diesem Band sehen. Man sieht wirklich, wie das vom einen Ende vom Horizont sich rumkrümmt. Und das passiert ja in 100 Kilometern Höhe über dem Boden. Das heißt,
welche physikalische Erklärung gibt es eigentlich für diese Polarlichter?
Das ist ganz einfach. Das sind die schnellen geladenen Teilchen von der Sonne, vom Sonnenwind, die vom Erdmagnetfeld rumgekrümmt werden zu den Polen hin und dann kollidieren die da oben in der ganz, ganz dünnen Luft eben mit den verschiedenen Molekülen und Atomen. Ja. Und das erzeugt das Leuchten. Das ist ungefähr das gleiche Effekt, wie ich so einer Neonröhre oder sowas habe.
Was sieht man im Norden Norwegens, weil die Luft ja sehr klar ist, noch bei Nacht besonders gut, wenn man Richtung Himmel guckt?
Ich habe mal ein UFO gesehen oder zwei. Und ich konnte es mir nicht erklären. Ich meine, ich kenne sie, ich habe einen Segelflugausbildung gemacht, ich habe mich sehr viel fürs Fliegen interessiert. Und da oben passiert am Himmel gar nichts. Da fliegt vielleicht mal einmal am Tag ein Flugzeug irgendwie rüber. Und das war ja noch in der blauen Stunde, bevor man Sterne sehen konnte. Und das war so hell, dass ich es aus dem Augenwinkel am Himmel habe leuchten sehen. 2 Punkte, 30 Sekunden, stillstehen komplett. Aber so unglaublich hell, dass sie in der Dämmerung heller gewesen sind als alles andere. Und nicht wie so ein kleiner Punkt wie die Venus, sondern wirklich so eine Scheibe. Aha. Komplett ruhig stehend, keine Bewegung drin. Aufgeleuchtet und dann leicht gedimmt und dann wieder verschwunden. Und ich konnte mir nicht erklären, was das war. Kein Kampfjet oder sowas, hat nicht geblinkt, hat sich nicht bewegt. Sehr komisch gewesen.
Haben Sie es fotografisch festgehalten?
Nein, das ging leider. Ich habe meine Kamera nicht aufgebaut gehabt. Ich habe tatsächlich auf die Dunkelheit und auf das Polarlicht gewartet. Und dann habe ich so da rumgesessen der Tundra. Ja.
Also wir halten fest, Sie sagen, Sie haben zwei UFOs gesehen.
Ich habe zwei UFOs
gesehen.
Aber
auf Nachfrage können Sie es leider Gottes nicht belegen und nicht beweisen.
Das stimmt allerdings, ja.
Was man gesichert sagen kann, ist, wenn man genauer hinguckt, dass man möglicherweise die Milchstraße sieht.
Milchstraße ist schwieriger, weil man ist schon so weit im Norden oben. Es gibt ja dieses sogenannte galaktische Zentrum. Das meinen immer die meisten, wenn sie von der Milchstraße sprechen. Das ist sozusagen das Zentrum unserer Milchstraße. Und wenn ich dann so weit auf der Nordhalbkugel bin, dann gucke ich schon recht weit raus in das leere Weltall und kann nur so das nördlichere Ende von der Milchstraße sozusagen sehen.
Die Diagnose Parkinson ist für alle Betroffenen ein Schock. So war es auch bei Pamela Spitz, Fotojournalistin und Globetrotterin. So sehr sich ihr Leben seit dieser Diagnose verändert hat, so sehr hat sich auch ihr Blick geschärft für Menschen mit einem ähnlichen Schicksal.
Ja, man erkennt sich sofort, genauso wie Schwangere plötzlich nur noch Schwangerer sehen, sehe ich sofort, wenn jemand Parkinson hat. Und dann bin ich auf diesen Mann zugegangen, der einfach lustig vor sich hin zitterte. Und wir haben einfach Spaß gehabt miteinander. Und ich muss sagen, es macht immer Spaß auf Reisen, unterwegs andere Parky Buddies, wie ich sie nenne, zu treffen. Ich habe zum Beispiel gestern eine ganz nette E-Mail bekommen von einem Edgar hier aus Stuttgart. Und der hat mir gesagt, dass er noch freihändig Fahrrad fahren kann. Daraufhin habe ich gesagt, oh super, ruf mich an, morgen wir treffen uns und ich will den unbedingt sehen.
Wie schön, dann hört er jetzt vielleicht auch die Sendung. Herzliche Grüße an Edgar. Wobei Sie sagen, Sie haben einen Blick dafür entwickelt. Ja. Woran könnte man Ihnen denn jetzt ansehen, dass Sie an Parkinson leiden? Denn ich würde nichts erkennen.
Nein, bei mir ist es ja noch in dem Anfangsstadium. Ich habe es erst seit 5 Jahren und ich werde einfach nur steifer. Ich merke das aber an, also natürlich habe ich Gleichgewichtsschwierigkeiten und ich würde das bei anderen sehen, die ein bisschen langsamer sind, wo vielleicht auch der Fuß nicht richtig abrollt, eine Seite einfach steifer agiert. Und durch diesen gestörten Gleichgewichtssinn läuft man einfach auch generell ein bisschen anders. Und das ist mit einiger Feinheit erst nur zu erkennen, also nicht sofort auf den ersten Blick. Also man erkennt uns nicht sofort als Parkis an, genau.
Ja, Sie sagen Parky, und was auch Ihrem Buch zu entnehmen ist, dass der schwarze Humor ganz vielfach vorhanden ist. Ist das einfach so ein Weg, damit umzugehen? Haben Sie das für sich
definitiv
entwickelt?
Ja. Gut, ich bin ja schon immer ein Optimist gewesen. Das wird sich auch nicht ändern. Aber in dem Fall ist der Humor sehr wichtig. Und dass man auch relativ pragmatisch und nüchtern mit dieser Sache umgeht. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein sehr emotionaler Mensch und lasse mich davon irgendwie niederreißen, sondern ich gehe eher anders damit um. Genau.
Sie sagen jetzt, seit 5 Jahren leben Sie damit. Merken Sie, dass da etwas bedrohlich näher rückt?
Ja, komischerweise habe ich vor ein paar Monaten tatsächlich diesen Degenerationsprozess richtig erst bemerkt. Es kam ja schleichend. Vor 5 Jahren war ich ja noch topfit und quick fidel und bin da irgendwie rumgewandert. Und jetzt merke ich doch, dass, weil dadurch, dass ich auch keine Medikamente nehme, dass sich da schon etwas getan hat. Jetzt muss ich auch mal überlegen, wie ich dagegen vorgehe. Denn im Moment könnte ich auf keine Wanderschaft gehen, leider. Entweder ich beginne vielleicht doch mit einer alternativen Medikation oder aber ich sattle um auf Fahrrad oder auf Paragliding und dann fliege ich durch die Lüfte oder fahre eben die Loire in Frankreich entlang, was weiß ich. Also das sehe ich dann schon.
Wie lebt man mit der Diagnose Parkinson? Wie schafft man es raus aus Not und Verzweiflung? Wie gibt man den Jahren, die noch kommen, einen neuen Sinn? Diese Fragen hat sich auch die Fotojournalistin Pamela Spitz gestellt und sie hat für sich beschlossen zu leben. Sie lernte Surfen im Atlantik, sie wanderte durch den Dschungel Costa Ricas, sie besuchte ihre Schwester in Brasilien. In SWR1 Leute bei Nicole Köster erinnerte sich Pamela Spitz auch an das Land ihrer ganz frühen Kindheit.
Kurz nach meiner Geburt sind wir nach Ecuador gereist, aus mehreren Gründen, aber auch, weil meine Mutter generell eine Globetrotterin ist, damals mit meinem Vater, die haben sich aber dann relativ bald scheiden lassen. Wir zottelten dann in Ecuador umeinander, kamen dann zurück nach Deutschland, blieben dort einige Jahre und sind dann 86 weggezogen, genau 2 Monate nach dem Tschernobyl-Unfall, das war der Anlass. Wobei meine Mutter damals schon auch entschieden hatte, sie wollte wieder weg aus Deutschland und wir waren dann die nächsten 5 Jahre auf Formentera und haben da eine wunderbare Kindheit verbracht. Ja.
Sie mit ihren 2 Geschwistern, ihre Mutter war damals Model, ihr Vater Devisenhändler. Wie war das? Hatten Sie so eine gewisse Außenseiterposition, wenn Sie auch so viel umgezogen sind? Wie haben Sie sich da wahrgenommen als Kind?
Ich war ja daran gewöhnt und habe dadurch vielleicht so eine gewisse Flexibilität bekommen, weil ich wusste, wie man sich so schnell wie möglich anpasst. Das ist der Vorteil dessen. Der Nachteil ist, dass man nie irgendwelche Wurzeln schlagen konnte. Gut, das ist jetzt in meinem Fall nicht so schlimm. Aber ich fand es normal und ich glaube, dass wir alle in unserer Familie diese innere Uhr haben, die dann irgendwann tickt, wenn wir zu lange an einem Ort sind. Wir wollen dann einfach wieder gehen.
Wie haben Sie das zuletzt gespürt?
Jetzt habe ich gemerkt, dass ich, weil ich ja wirklich viele Jahre über meine Basis in Berlin hatte, habe ich dann irgendwann gemerkt, so jetzt ist aber Schluss, das waren 25 Jahre. Also ich war zwischendrin mal 5 Jahre auch in Madrid, kam dann zurück. Aber diese Uhr, die tickte doch ganz stark, als ich dann beschloss, meine Wohnung aufzugeben, Anfang des Jahres, jetzt 2021. Und jetzt bin ich wirklich ein digitaler Nomade, genau. Und das ist das, was ich eigentlich immer wollte.
Dieses Aufgeben einer Wohnung, einer Homebase, was hat das mit Ihnen nochmal gemacht?
Naja, noch mehr Freiheit zu haben, denn danach dürstet es mich immer noch, nach der völligen Freiheit, die Kontrolle über mich selber zu haben und an nichts gebunden zu sein, an gar nichts, vor allen Dingen nicht an materiellen Dingen. Das war mir extrem wichtig und auch nicht irgendwie eine monatliche Miete zu zahlen. Also ich muss ja auch immer Miete zahlen, wenn ich mich irgendwo anders einmiete, sei es jetzt in Rio de Janeiro für 2 Monate oder auf Formentera oder wo ich sonst bin. Das ist ja auch okay, aber nicht, dass ich diese kontinuierlichen Kosten habe und vor allen Dingen nicht diese Verantwortung, sondern dass ich auch viel mehr mit dem Unvorhersehbaren umgehen kann. Ich weiß nie, wo ich im nächsten Monat bin und das finde ich ganz, ganz toll.
Andere würden sagen, ja, sie wollen aber irgendwann einmal dieses Heimatgefühl entwickeln und sesshaft werden. Bei Ihnen ist es eher umgekehrt, dass Sie sagen, Sie wollen immer mehr Freiheit genießen. Haben Sie mal versucht zu ergründen, wo das herkommt?
Ja, wahrscheinlich durch meine viele Reiserei in der Kindheit. Ich bin ja schon mit 1 Jahr irgendwie, saß ich ja im Flugzeug. Also ja, es ist dieses rastlose, unstete. Nicht, dass ich jetzt unbedingt gestresst, rastlos sein möchte. Auf keinen Fall. Ich flüchte ja nicht vor irgendetwas, sondern es ist einfach nur, dass ich immer was Neues entdecken will. Und die Welt ist noch so groß und ich muss noch so viel sehen. Und da ist noch so viel Spannendes, ja.
Ist das Reisen vielleicht dann zur Heimat geworden?
Ja.
Kann man es so übersetzen?
Definitiv, genau. Ich fühle mich pudelwohl in Flugzeugen, schlafe sofort ein, wenn ich einsteige. Bin auch gerne in Bus und Bahn oder warte irgendwo rum und schaue mir die Welt an.
Etwa 40.000 Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Narkolepsie. Das heißt, sie sind dauerhaft schläfrig, sie sind aus dem Nichts plötzlich weg, sie haben oft fürchterliche Nächte. Eine der Betroffenen ist Katrin Wiebke Müller. Frau Müller ist verheiratet und hat 2 Kinder. Sie lebt seit 30 Jahren mit Narkolepsie. Und sie erzählte in SWR1 Leute am Freitag, wie es ist, wenn der Schlaf-Wach-Rhythmus nicht funktioniert.
Rhythmus wäre ja, wenn es dunkel ist, bei normalen Menschen, die schlafen, tagsüber ist man wach. Bei uns ist es so, als hätte man so einen Finger auf so einem Kippschalter und man wüsste nicht, wann es wach und wann schlafen ist. Deswegen ist es die Regulation und nicht der Rhythmus.
Und da kann man medizinisch, ärztlich nichts machen? Das wieder irgendwie hinzukriegen?
Miniteil im Zwischenhirn zerstört, das kann man bisher noch nicht ersetzen, aber die Forscher sind dran.
Sie könnten jetzt sind wir ja am Tag und nicht in der Nacht, Sie könnten jetzt sitzend, einschlafend,
wenn ich
wegkippen?
Ich kann immer schlafen.
Könnten Sie es auch aktiv jetzt forcieren?
Ja, ich brauche nur die Augen zuzumachen. Ich bin innerhalb von einer Minute weg und gleich träume auch sofort.
Okay, also das kann ich ein Stück weit insofern nachvollziehen, dass wenn ich die Augen zumache, ich auch an allen möglichen und unmöglichen Plätzen auch relativ schnell weg.
Wenn man sich langweilt, wenn es monoton ist, ja. Also
okay, also Monotonie ist im Sinne von ganz schlecht. Wie ist es mit Helligkeit, Dunkelheit? Je dunkler, desto
das
komischer?
Das macht keinen Unterschied im Wesentlichen. Wenn ich müde bin, dann ist helles Licht für mich sehr, reizt es mich sehr, belastet mich ziemlich dann und hab halt auch irgendwie das Gefühl, da muss ich dauernd zwinkern und das ist in dem Fall schlecht. Also
wie ist es, wenn Sie sich erschrecken?
Dann falle ich wirklich richtig um. Also das war gerade für meine Kinder immer schlimm, wenn irgendwer was fallen ließ. Und es war nur eine PET-Flasche und Mama hat dann einen Abgang die Treppe runtergemacht.
Okay, also Sie haben zwei Kinder, 16 und 18 Jahre alt. Das würde jetzt auch funktionieren. Ich könnte es machen, ich mache es aber nicht. Ich habe hier einen Knopf, wo ich die Lautstärke der Studioboxen extrem hochdrehen könnte.
Würde nicht funktionieren, weil ich, und das ist gerade bei vielen Narkoleptikern mit Kataplexien so, und meinen Körper sehr, sehr anspanne. Das heißt, ich bin jederzeit gerade darauf gefasst, dass sowas passieren könnte.
Okay.
Und insofern
passiert nichts.
Müssten Sie mich schon sehr, sehr zum Lachen bringen, aber dann wird's passen.
Lachen bedeutet, würde ich, also wozu ich nicht in der Lage bin, einen halbwegs passablen Witz erzählen mit einer schönen Pointe, dann wären Sie auch weg?
Wenn ich den Witz gut finde, ja. Aber ich habe viele, viele Jahre natürlich gelernt, das zu unterdrücken, sämtliche Emotionen und auch das Lachen.
Ja.
Und somit müsste der Witz schon ziemlich gut sein.
Also Sie können einschlafen eigentlich bei allen Gelegenheiten, im Sitzen, im Stehen, beim Essen, beim Trinken und was ich am irrsten oder am verrücktesten finde von allem, auch beim Reden?
Ich rede definitiv dann weiter, weil es nicht bei allen so, manche bleiben halt so, aber ein Mädchen aus meiner Gruppe hat sogar 2 Stunden UNO gespielt und hatte, also das Kartenspiel, und hat dabei geschlafen. Sie hat nicht verloren.
Okay.
Was für Sie spricht, aber danach gab es keine Erinnerung dran.
SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Katrin Wiebke-Müller, die seit vielen Jahren mit Narkolepsie lebt, also mit täglich wiederkehrenden Schlafattacken, mit einer Art Dauermüdigkeit, die sich durchs ganze Leben zieht. Narkolepsie ist eine Autoimmunerkrankung, die nicht heilbar ist, deren Symptome man aber mit Medikamenten behandeln und lindern kann. Frau Müller engagiert sich im Narkolepsie-Netzwerk. Sie tauscht sich dort mit anderen Betroffenen aus und sie erzählte in SWR 1 Leute von ihrer Assistenzhündin Nane.
Sie ist noch in Ausbildung und ich brauche sie dafür, insbesondere ist eine Leonberger Hündin sehr groß, dass sie beispielsweise, wenn ich im automatischen Verhalten bin, mein Kopf schläft, dass sie mich daran hindert, dass ich auf die Straße renne, dass sie mit in Läden geht und ich nicht anfange, wie wild einzukaufen und das gar nicht mehr mitzubekommen.
Das merkt sie?
Sie bekommt das auf die Art und Weise, wie ich dann bin, bekommt sie das mit oder ich laufe halt immer durch die Gänge hin und her.
Ja.
Und dann blockiert sie mich, ja.
Wie oft ist es Ihnen passiert, dass Sie, nachdem Sie dann irgendwo auch auf der Straße möglicherweise zusammengebrochen sind und dagelegen haben, dass Menschen der Meinung waren, Sie seien entweder alkoholisiert oder Sie stünden unter Drogen?
So gut wie immer, nach dem, was ich gehört habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass einfach die Reaktionen teilweise auch wirklich nicht schön sind. Auch, dass man mit dem Fuß angestupst wird oder wie auch immer. Ich kenne auch wildere Geschichten. Und insofern trauen sich viele nicht rauszugehen, sind sozial sehr eingeschränkt.
Was können Sie zwangsläufig nicht? Ich vermute Autofahren.
Autofahren kann ich tatsächlich nicht mehr. Allerdings ist es bei mir so, dass man mich beim Schlafwandeln erwischt hat. Ansonsten ist es für einen gut eingestellten Narkoleptiker kein Problem mit den Schlafpausen. Mhm. Und das kann man auch verkehrsmedizinisch untersuchen, Auto zu fahren.
Was ist mit Radfahren?
Das war das Erste, was mir verboten oder was mir gesagt wurde, weil hinter mir, wenn jemand hinter mir hupt, dann war es das.
Wegen des Erschreckens?
Ja.
Was ist mit Wandern? Berge?
Wenn ich denn so lange durchhalte, ja.
Naja, wenn es steil runtergeht?
Ich verlasse selten das Haus, insofern ich weiß es nicht.
Was ist mit Schwimmen?
Nein.
Geht gar nicht.
Das ginge, aber ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der lange genug auf mich aufpassen möchte und mehr oder weniger mein Mann, wenn er die Kinder dabei hatte, nicht auch noch mich beaufsichtigen möchte.
Also wenn Sie Ihren Mann und die Kinder nochmal 16 und 18 Jahre alt ansprechen, kann es sein, dass es jetzt nicht nur in Ihrem Fall, sondern auch für andere Betroffene durchaus auch beziehungstechnisch ein Problem ist, wenn einer aus der Familie Narkoleptiker ist?
Ganz klar. Also erstmal ist es ja so, es ist sehr anstrengend. Man muss zumindest bei mir mit dem Vollbild, muss man dauernd Acht geben, was ich mache. Und ich mache viel Blödsinn. Dann sieht es so aus, dass die Medikamente natürlich, weil es Psychostimulantien sind, die Nebenwirkungen haben und das vergisst man häufig. Das heißt Aggression, Stimmungsschwankungen, etwas in der Richtung. Und in dem Fall, es ist ganz, ganz sicherlich sehr schwer. Und wenn wir müde sind, werden wir wirklich fies und gemein, wenn wir noch nicht schlafen gehen können.
Das Drama in Afghanistan, die Wiederauferstehung der Taliban, die Schmach für die Vereinigten Staaten und für Deutschland und die Schande, so viele afghanische Helfer zurückgelassen und damit ausgeliefert zu haben. Darum ging es am Mittwoch in SWR 1 Leute, als Stefan Recker Leutegast von Nicole Köster war. Recker war lange der Leiter von Caritas International in Kabul und er ist vor anderthalb Wochen aus Afghanistan zurückgekommen.
Zwei von unseren Projekten werden fortgesetzt. Das ist einmal eine Prothesenwerkstatt in Maimana im Norden des Landes, wo der Partner diese Aktivitäten fortsetzt, auch auf eine ganz starke Anforderung der Taliban, auf eine Bitte der Taliban, weil die natürlich auch im Krieg Gliedmaßen verloren haben und dadurch also diese Prothesen brauchen. Und unser Lepra- und Tuberkuloseprojekt im zentralen Hochland und in Mazar-i-Sharif, das läuft weiter, ohne Behinderung. Ein großes Problem momentan ist, dass die Banken zu haben und ohne Geld kann man schlechte Hilfsmaßnahmen machen. Aber diese Werkstatt, diese Prothesenwerkstatt und die Lepra- und Tuberkulose-Kliniken, die haben noch so viel Material, so viel Medizin, dass sie weiterarbeiten können.
Gibt es da auch Kritik an den Projekten, dass sie womöglich die Taliban unterstützen?
Nein. Also ist mir noch nie zu Ohren gekommen. Da müssen wir uns natürlich auch völlig neu orientieren. Ja, also gerade was Geldbewegungen anbetrifft. Aber mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass uns jemand vorwirft, dass wir Taliban unterstützen. Da gibt es auch schon, bevor die Taliban jetzt konkret national die Macht übernommen hatten, die hatten ja schon in verschiedenen Provinzen die Macht übernommen. Aber auch da hinter den Frontlinien sind Hilfsprojekte gelaufen. Da wurde nie jemanden vorgeworfen, dass er das unterstützt.
Von den 13 Projekten sagen Sie jetzt, zwei laufen weiter. Heißt also, die anderen liegen auf Eis.
Ha, genau, richtig. Wir haben die erstmal gestoppt bis zum 31. August. Dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Das haben wir in Absprache mit den Partnern getan. Wir müssen gucken, wie deren Sicherheit, die Sicherheit von ihrem Personal gewährleistet werden kann, wie wir Frauen einbeziehen können. Das sind Projekte, wo wir mit und für Frauen arbeiten. Das ist natürlich mit den Taliban ein heißes Thema, sage ich mal. Ja.
Und die Angst vor Zwangsverheiratungen ist da ganz besonders groß?
Genau, richtig. Deswegen wollen wir zum Beispiel, wir haben mehrere Frauen bei uns im Team, die alleinstehend sind, also die nicht verheiratet sind. Und wir wollen natürlich nicht, dass die zwangsverheiratet werden an Taliban-Krieger. Wir müssen einfach gucken, wie das gemacht werden soll. Und deswegen haben wir erstmal alles gestoppt. Das sind jetzt keine absoluten lebensrettenden Nothilfeprojekte. Das heißt, keiner kommt zu Schaden, weil wir jetzt die ein, zwei Wochen stoppen. Und deswegen haben wir die gestoppt.
Wobei Sie ja gesagt haben, Sie wollen versuchen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außer Landes zu schaffen. Das würde für die Projekte bedeuten, die werden erstmal dauerhaft auf Eis gelegt.
Jein. Die werden ja, wie gesagt, durch Partnerorganisationen durchgeführt. und von uns gesteuert, begleitet und die Berichterstattung wird gewährleistet. Da müssen wir uns dann halt völlig neu aufstellen. Also wahrscheinlich, wenn ich dann wieder nach Afghanistan zurückkehre, muss ich das Büro erstmal neu ausrüsten mit Menschen, mit Material. Also da müssen wir einfach weiter gucken. Aber für mich momentan ist natürlich A, die Sicherheit meiner nationalen Teammitgliederinnen und Mitglieder wichtig und B, die Fortsetzung der Projekte. Also da müssen wir einfach gucken, wie wir das machen können.
Kann ich Ihren Worten entnehmen? Sie sehen sich schon wieder in Afghanistan.
Natürlich, klar.
Eine Sekte ist wie eine Droge, sagt der Religionswissenschaftler und Sektenexperte Georg Otto Schmid. Schmid leitet die evangelische Sekteninformationsstelle in der Schweiz. Er erlebt in Corona-Zeiten eine deutlich gestiegene Nachfrage nach abseitigen Welterklärungsversuchen. Und er erzählte im SWR1-Leutegespräch mit Nicole Köster von Christina von Dreien, derzeit die wohl erfolgreichste Esoterikerin im deutschsprachigen Raum.
Christina von Dreien ist ja sehr jung. Sie ist im April 2001 auf die Welt gekommen, also jetzt gerade 20 Jahre alt, ist aber schon lange tätig, schon seit 16 ist sie tätig auf diesem Markt. Ihre Mutter hat 2 Bücher geschrieben über Theorien, die Christina von Dreien verbreitet hat, noch als Kind, 12, 13, 14-jährige esoterische Theorien. Seither hat Christina von Dreien 2 weitere Bücher geschrieben, die alle Bestseller wurden. Christina von Dreien macht Tagesseminare, wo die Leute zu Tausenden strömen, wo sie in einer Zeitung hat ausgerechnet, 100.000 verdient Christina von Dreien an einem solchen Tag. Also das ist ein Riesengeschäftsmodell. Und Christina von Dreien ist so beliebt, es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe Christina von Dreien, da sind 14.500 Menschen dabei aus dem deutschen Sprachraum, was die Leute schwören auf Christina von Dreien. Und Christina von Dreien lehrt leider Verschwörungstheorien.
Was für Nachrichten verbreitet sie denn persönlich?
Ja, sie selbst behauptet, dass wir besser nicht Medien schauen. Also ja, keine staatlichen Medien, offiziellen Medien, sondern im Internet uns informieren sollen, auf Verschwörungsplattformen. Aber da gibt's ja auch Informationen, die Angst machen. Christina von Dreien sagt zum Beispiel, dass die Corona-Impfung, die sei von diesen bösen Mächten geschaffen worden, um die Seele der Menschen von ihrem Körper zu trennen. Also Christina von Dreien macht Panik vor der Impfung. Oder 5G, dieser neue Mobilfunkstandard, der würde dafür sorgen, dass die Menschen grilliert würden und dass die Bäume absterben würden. Also auch da macht sie Panik vor diesem Mobilfunkstandard. Oder sie macht zum Beispiel Angst vor Abstimmungen. Wenn ich mich zum Beispiel an den Bundestagswahlen beteilige und da meine Stimme abgebe, dann gebe ich ja meine Stimme ab, dann habe ich meine Stimme nicht mehr, da kann ich nicht mehr sprechen, weil ich meine Stimme ja nicht mehr habe. Also soll ich mich bei Wahlen nicht beteiligen? Also Panikmache vom Feinsten, ziemlich inkonsequent, aber das Publikum nimmt ihr das nicht übel.
Wie ist das zu beurteilen, wenn sie auf der einen Seite vor Panikmache warnt und gleichzeitig selbst Panikmache betreibt? Gibt es da eine Art Reflexion? Haben Sie sie mal getroffen?
Ich habe sie verschiedentlich live gesehen. Mit ihr persönlich gesprochen habe ich nie. In den letzten Verlautbarungen versucht sie, diesen Panikanteil etwas zurückzuschauen und das Positive zu betonen. Sie lehrt, dass wenn jetzt genügend Menschen sie nennt das heile Welt. Das Ziel ist eine heile Welt und sie nennt das wirklich so heile Welt. Wenn wir uns alle eine heile Welt vorstellen, ein paar Minuten im Tag, dann kommt diese heile Welt nach den Regeln des positiven Denkens. In letzter Zeit hat sie dieses Element stärker betont, weil sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das irgendwo inkonsequent ist, wenn sie selbst Panik macht. Aber andererseits ist sie natürlich versucht, Panik zu machen, weil ihr Publikum das erwartet. Oder ich muss ja mein Publikum irgendwo in Panik versetzen, damit es mich selber wirklich für nötig erachtet. Wenn die Menschen tatsächlich sich gut fühlen, keine Angst haben, dann brauchen sie auch keine Christina von Dreien.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.